Herzlich willkommen zu Festgeklebt, dem Podcast der ehemals letzten Generation. Mein Name ist Raoul Semmler und ihr seid hier bei einer Sonderfolge. Ich habe Ende April 25 Samira Akbarian interviewt. Samira Akbarian ist Rechtswissenschaftlerin und hat ein Buch rausgebracht über zivilen Ungehorsam und wie er bewertet werden sollte in Bezug auf die Verfassung, in Bezug auf die Gerichte und wie sich das Ganze da drumherum entwickelt hat, die Gesetzgebung. Aber hört selbst! Samira, sehr schön, dass wir dich heute im Podcast haben und dass das so kurzfristig geklappt hat. Ich frage mal ganz eingangs, wofür würdest du das Gesetz brechen?
Das ist interessant, in letzter Zeit werde ich diese Frage ganz oft gefragt.
Ach, Mist, ja. Ich dachte, ich wäre originell.
Nein, das ist kein Problem. Die Antwort, die ich dir dann jetzt geben werde, darin bin ich konsequent, ist, ich glaube, ich habe es gar nicht nötig, das Gesetz zu brechen, denn ich habe das Glück, dass ich in einer Gesellschaft lebe, in der ich sozusagen, die einigermaßen gerecht ist, die nicht autoritär ist. Und innerhalb dieser Gesellschaft habe ich eine Stellung erreicht, in der man mir zuhört, also in der ich jetzt zum Beispiel in diesem Podcast sprechen kann, in dem ich Vorträge machen und Bücher schreiben kann. Und insofern bin ich auf das, wofür man das Gesetz bricht, als Aktivistin nicht angewiesen, nämlich darauf Aufmerksamkeit zu bekommen. Mhm. Und insofern ist die Frage für mich ein bisschen zu abstrakt, was ich tun würde, wenn ich nicht diese Bedingungen hätte.
Mhm. Findest du, dass man Nazis blockieren sollte, wenn sie irgendwo auflaufen?
Auch das ist schwierig abstrakt zu beantworten, denn ich denke, dass man muss immer so ein bisschen auf den Einzelfall gucken. Das wäre die klassische juristische Herangehensweise. Ich denke, dass es wichtig ist, in Szenarien, in denen Menschen viel Aufmerksamkeit für sich beanspruchen, ihnen ein Gegenzeichen zu setzen und zu sagen, es gibt eine Öffentlichkeit, die dagegen ist, die so eine Art von Gegenöffentlichkeit, gegen diese Form von Öffentlichkeit, die Nazi-Aufmärsche oder sowas provozieren, so eine Gegenaufmerksamkeit herzustellen. Mhm. Aber ich denke, dass es auch wichtig ist, Menschen mit anderen Ansichten, auch wenn sie uns radikal widersprechen, grundsätzlich auch ein bisschen einen Ort einzuräumen, in dem sie sprechen können. Denn was passiert, wenn wir das nicht machen? Also wenn wir Parteien verbieten, wenn wir alles strukturell versuchen, das zu verhindern, medial und was auch immer, und es dann noch nicht mal sozusagen die basale Möglichkeit gibt, eine Meinung zu äußern, sich zu versammeln. Das ist ja gerade so der Ort, wo alles eigentlich repräsentiert werden können sollte. Und vor dem Hintergrund ist es, glaube ich, wichtig, das als Staat einzuräumen, aber als Bürgerin dagegen vorzugehen, zu protestieren, sich dagegen zu richten, eine Gegendemonstration zu organisieren, das halte ich für genauso sinnvoll.
Okay, ich verstehe den Punkt. An einem Punkt frage ich dann nochmal nach, weil vom Versammlungsgesetz ist ja eine Versammlung soweit rechtmäßig, wenn Menschen sich friedlich versammeln. Mhm. Wenn wir jetzt aber Versammlungen haben, wo die Leute offen den Hitlergruß zeigen oder offen rassistische Äußerungen teilen, so, und dann die Polizei diese Proteste laufen lässt, also dann frage ich mich ja, naja, versagt dann der Rechtsstaat komplett? Müssen wir dann alle Dienstaufsichtsbeschwerden machen? Also da sehe ich dann auf der anderen Seite doch eine große Ohnmacht und ja, weil du ja auch sagst, Selbstjustiz grenzt sich so ab beim zivilen Ungehorsam. Wo war jetzt die Frage?
Ich glaube, ich habe sie schon verstanden. Also vorhin hast du ja eine ganz breite, abstrakte Frage gestellt. Jetzt hast du es ein bisschen reduziert auf einen konkreten Einzelfall, nämlich auf eine Versammlung aus einem rechtsextremen Milieu, in dem, wie wir als Juristen sagen würden, sich die Gefahr für die öffentliche Sicherheit dergestalt verwirklicht, dass bestimmte Gesetze gebrochen werden, also zum Beispiel Kennzeichen verfassungswidrig verwendet werden. Das wäre zum Beispiel der Hitlergruß. Und dann ist die Frage, muss diese Versammlung aufgelöst werden und wie gehe ich damit um, wenn diese Versammlung nicht aufgelöst wird. So, es ist ein bisschen schwierig mit den Versammlungen und überhaupt mit dem Recht im Allgemeinen, denn das Recht möchte neutral sein. Ja? Es möchte formal sein und soll auch neutral sein. Warum soll es das sein? Weil das in der Hand des Gesetzgebers liegen soll, was sozusagen verfolgt wird und was nicht, und nicht einzelne Exekutivorgane, einzelne Polizeibeamte oder RichterInnen nach eigenem Gutdünken in Anführungszeichen entscheiden können. Und da ist das Versammlungsrecht halt so gestaltet, dass erstmal jede Meinung, jedes Anliegen, auch ein rechtsextremes Anliegen, grundsätzlich man sich damit versammeln darf. Wenn es dann zu Straftaten kommt, dann bin ich persönlich der Auffassung, dass wir ein bisschen gucken müssen. Der Schutz der Versammlung ist schon extrem wichtig. Der ist auch extrem wichtig für linke Demonstrationen oder auch für den aktivistischen Kontext, zum Beispiel für Sitzblockaden. Und da darf man, glaube ich, die Maßstäbe nicht zu streng anlegen, denn wenn wir anfangen, wegen jedem sogenannten Äußerungsdelikt, also einer Straftat, die in einer Meinungsäußerung liegt, wenn wir da jedes Mal die Versammlung sofort auflösen würden, die ganze, würden wir das Versammlungsrecht schon sehr beanspruchen und einschränken. Und wenn wir dann diese Maßstäbe so reduziert hätten für Nazi-Demonstrationen, dann gelten sie auch für andere, aufgrund des Neutralitätsgebots, auch für andere Versammlungen. Und dann ist die Frage, wollen wir das? Vor dem Hintergrund würde ich sagen, nein, wahrscheinlich nicht. Wir sollten schon versuchen, die Versammlung zu ermöglichen. Es ist Aufgabe der Polizei und der Behörden, Versammlungen zu ermöglichen und zu schützen. Dann einzelne Personen, die Delikte, zum Beispiel einen Hitlergruß oder sowas zeigen, herauszuziehen und das möglichst zu versuchen, irgendwie so zu machen, dass es nicht so invasiv ist für die Versammlung. Ich weiß, das klingt jetzt irgendwie nicht so toll, aber wir machen das, damit dieser Maßstab so bleibt und auch für andere Versammlungen so gilt. Sollte es aber dazu kommen, dass sich irgendwie strukturell zeigt, dass bestimmte Versammlungen vor anderen privilegiert werden, also dass dann so gemacht wird, bei Nazi-Demonstrationen, die lässt man laufen und linke Demonstrationen löst man auf, dann wäre ja das Neutralitätsgebot auf jeden Fall nicht mehr gewahrt und dann müsste man versuchen, dafür eine Öffentlichkeit zu finden, dagegen vorzugehen, sich zu beschweren, das vielleicht vor Gericht zu bringen, um diese Differenzen dann aufzuheben.
Ja, das finde ich sehr interessant, weil ich glaube, es war auch im Brockdorf-Urteil, wenn ich mich nicht irre, 85 so, dass da doch drin steht, dass selbst wenn Teile der Versammlung gewalttätig werden, sollte die gesamte Versammlung nicht als unfriedlich bezeichnet werden und auch nicht aufgelöst werden. Ich weiß nicht, ob es Brockdorf oder Wackersdorf war, aber so ein Grundsatzurteil.
Auf jeden Fall. Das ist richtig, genau. Ja.
Ich habe mich gefragt, weil ich es oft vor Gericht erlebe, wenn ich selbst angeklagt bin, so die Verhältnismäßigkeit oder auch die Abwägung von verschiedenen Rechten. Ne? Also einerseits haben wir da die AutofahrerInnen, die für 20 Minuten oder 2 Stunden auch Staus, die man durchaus immer wieder erlebt, auch wegen Unfällen und so weiter, da warten müssen, wegen einer Meinungsäußerung. Und auf der anderen Seite haben wir die AktivistInnen, die halt sich für ein gutes Leben für alle einsetzen und für eine Freiheit und Gleichheit, wie du es auch in deinem Buch beschreibst. Doch was wir bei den Gerichten erleben, ist die Rechtsprechung meistens so, dass eher entschieden wird für die Autofahrenden, ja, dass dieses Recht so hohes ist. Aber letztendlich, wenn es ja darum geht, dass die Freiheit für alle, für mehrere Generationen noch weiter erhalten bleibt, frage ich mich, warum glaubst du, dass oft noch so entschieden wird, also dass die Freiheit des einzelnen Autofahrers da meistens vorgeht?
Ja, ich denke, das hängt damit zusammen, dass dieses Ziel für alle, was du gerade beschrieben hast, dass das so nicht, wieder aufgrund so dieses Neutralitätsgedanken, so nicht abgebildet werden kann in insbesondere strafrechtlichen Urteilen, aber eigentlich auch in verwaltungsgerichtlichen Urteilen. Denn dass man sich für den Klimaschutz und für die Belange aller einsetzt oder dass man, so wie ich hier es jetzt behaupten würde, ja, dass man sozusagen eine Verfassungsinterpretationsangebot macht, das ist so nicht die Auffassung der Gerichte. Die Gerichte sagen, es gibt zwei Grundrechte, die da drin steht, die Fortbewegungsfreiheit der KraftfahrzeugführerInnen und die Versammlungsfreiheit, Meinungsäußerungsfreiheit, aber insbesondere die Versammlungsfreiheit, denke ich, der AktivistInnen. Und dann kommt es auf die dahinterliegenden Anliegen erstmal nicht an. Und wenn man das dann abwägen möchte, dann glaube ich, dass es dann schon ein wesentlicher Eingriff ist, ne? Wenn viele Personen für eine lange Zeit in ihrer Fortbewegungsfreiheit verhindert sind und dadurch ja auch von anderen Aktivitäten verhindert sind. Das ist so schon ein schwerwiegender Eingriff in diese Grundrechte. Natürlich ist aber eine Versammlung aufzulösen oder sie erst gar nicht zu erlauben, auch ein schwerwiegender Eingriff. Und den muss man in Ausgleich bringen, den die Gerichte dann dadurch versuchen zu finden, oder hoffe ich zumindest, dass sie das versuchen so zu finden, zumindest die Verwaltungsgerichte, dass sie, oder auch die Polizei, also es ist ja nicht so, als würden die alle immer sofort die Versammlung auflösen oder die nicht genehmigen, sondern hoffe ich, wird sie ja erstmal anerkannt und dann nach einer Zeit aufgelöst und dann es kommt darauf an, wie viel Zeit und unter welchen Umständen kann man auflösen. Und da, finde ich, sind die Gerichte zum Teil nicht großzügig genug. Also sagen dann so etwas wie 30 Minuten außerhalb der Berufs- und Verkehrszeiten oder sowas. Und das ist natürlich nicht der Punkt von Demonstration, dass man irgendwie gar keine Aufmerksamkeit mehr bekommen kann. Also da, das sind sozusagen diese schwierigen rechtlichen Fragestellungen, die sich ergeben. Aber ja, das dahinterliegende Anliegen ist sozusagen die Aufgabe des Rechts. Das muss man aber auch andersrum sehen, finde ich. Also dann darf man, glaube ich, auch nicht in die andere Richtung zu politisch werden und sagen, ja, das trifft die Falschen oder sowas. So ein Gedanke darf dann irgendwie auch nicht eine Rolle spielen, sondern man muss dann wirklich, glaube ich, auf dieser rechtlichen Ebene bleiben. Wenn man das auf der einen Seite macht, dann auf der anderen Seite auch.
Also ganz kurz nochmal für alle, die das Buch noch nicht gelesen haben, wo du auch gerade von zitiert hast, war dieser eine Fall im Dannenröder Forst, der hessische Forst bei der A49, wo AktivistInnen versucht haben, dann Blockaden anzumelden von einer Landstraße und haben dann quasi wollten das aber, glaube ich, jeden Tag 3 Stunden machen oder so und haben dann aber so nur in Nebenzeiten 30 Minuten bekommen, also dieses Argument von, wo es halt auch gar nicht stört letztendlich. Ich frage mich, wenn dieser Platz quasi nicht in den Gerichten vielleicht ist oder zumindest nicht in den Strafgerichten, wo sollte dann dieser Platz sonst sein? Also wo sind so quasi auch die Langziele, ne, von denen man dann in den Gerichten ja oft spricht, dass die halt bei einem Nötigungsfall zum Beispiel nicht mit reinkommen und es auch kein rechtfertigender Notstand ist für die Gerichte. Wo gehört es denn dann hin für dich?
Ja, also auf der einen Seite sehe ich das als etwas Schönes an, dass die Menschen, die Bevölkerung so ein Vertrauen haben in die Gerichte, dass sie auch da hingehen und das Recht versuchen zu mobilisieren. Das zeigt natürlich, dass es irgendwie ein gewisses Vertrauen auch in den Rechtsstaat gibt. Andererseits muss man sagen, dass dieser Ort eigentlich nicht die Gerichte sind, sondern die Gesetzgebung. Mhm. Also das eigentlich demokratische Ausdrucksmittel in einer repräsentativen Demokratie sind die Gesetze. Also wir in der parlamentarischen Demokratie wählen ein Parlament und das muss diese Gesetze beschließen. Und dann ist es natürlich auch im Sinne der Demokratie, dass man diesen Gesetzen folgt, also demokratisch zustande gekommenen Gesetzen folgt. Wenn aber dieser Mechanismus es nicht mehr schafft, eine demokratische Legitimität ausreichend herzustellen, dann weicht die Gesellschaft auf andere Mittel aus. Das ist so von der Verfassungsordnung auch insbesondere, was die Kommunikationsgrundrechte angeht, vorgesehen. Also die Meinungsfreiheit und die Versammlungsfreiheit, die sind ein inhärenter Teil dieser repräsentativen Demokratie. Aber mittlerweile versuchen wir es auch über die Gerichte. Und das ist auf der einen Seite, kann ich es nachvollziehen, aber eigentlich ist es meines Erachtens nicht der richtige Ort. Wo das passieren sollte, ist eigentlich in der Politik und wir sollten versuchen, auch politisch sozusagen zu mobilisieren.
Du hast ja auch andere Formen des Protestes mit beschrieben in deinem Buch. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, Selbstjustiz wird da teilweise auch vorgeworfen. Wir hatten hier vor kurzem eine Blockade bei Enzement, von Enzement, einem Zusammenschluss von verschiedenen sozialen Bewegungen. Und war bei dem Hersteller Heidelberg Materials, der sich ja auch Greenwashing-mäßig umbenannt hat von Heidelberg Zement und ja auch global agiert, für sehr viel CO2-Ausstoß verantwortlich ist. Und so eine Blockade war dann auch sehr lang. Und ich habe jetzt gehört, es hat 100.000 Euro Schaden auch dort gemacht. Du sagst, Selbstjustiz, man sollte nicht quasi selbst diesen Klimaschutz machen. Also wenn man die Autos auch dort anhält, zum Beispiel auf einer Blockade, dann sollte es nicht darum sein, wenn man das CO2 direkt dort einsparen will. Die Frage ist aber, wir haben auch so wenig Zeit. Ne? So, also gerade wenn wir nämlich uns anschauen, den gerechtfertigten Notstand, wenn wir jetzt sagen, okay, Klimakipppunkte sind sehr, sehr nah, so, und wir haben also eigentlich schon eine unmittelbare Gefahr. Wir haben jetzt Mai, wir sehen, wie heiß es ist, gerade in Europa sind wir unheimlich betroffen. Wie können wir damit umgehen als Menschen? Mit dieser Ungerechtigkeit, die wir erleben?
Ja, ich fürchte, dass da müsste man über sich überlegen, leben wir noch in der Demokratie? Und dann ist die Frage, wie gehen wir damit um, dass es halt auch andere Menschen gibt, die hier leben, die auch eine Auffassung haben. Und in der Demokratie funktionieren halt die Dinge nach einem Mehrheitsprinzip. Und mit solchen, im wahrsten Sinne des Wortes fast schon Totschlagargumenten, wie dass dieser Kipppunkt erreicht und den dürfen wir nicht erreichen, weil sonst ist sozusagen so ein Point of No Return, kommen wir für eine demokratische oder demokratietheoretische Debatte zumindest nicht weiter. Mhm. Und deswegen kann man unterscheiden zwischen Formen des Protestes, die eher auf so einer symbolischen Ebene funktionieren. Bisher habe ich viele Aktionen, insbesondere der letzten Generation, auch auf dieser symbolischen Ebene gesehen. Und wäre es irgendwie widersinnig zu sagen, okay, wir versuchen sozusagen den gesamten CO2-Ausstoß in Deutschland einfach direkt zu verhindern. Mhm. Ne? Das wäre meines Erachtens auch nicht mehr demokratisch oder demokratietheoretisch zu rechtfertigen. Es würde dann eher darum gehen, auf einer symbolischen Ebene Aufmerksamkeit zu schaffen, ein Bewusstsein zu schaffen, um dann einen politischen Prozess in Gang zu setzen. Umgekehrt ist es aber interessanterweise gerade so bei den Strafgerichten, die mal für einen rechtfertigen Notstand entscheiden. Also die sagen, ja, diese Aktion war zwar tatbestandsmäßig, also der Straftatbestand wurde erfüllt, es war aber gerechtfertigt. Die stellen dann tatsächlich darauf ab, dass tatsächlich CO2 reduziert wurde und eine konkrete Gefahr sozusagen bewältigt wurde. Das gibt es insbesondere beim Tierschutz, zum Beispiel bei den Stalleinbrüchen, ja, die ich auch in meinem Buch bespreche. Aber es gab auch ein fast schon jetzt berühmt gewordenes Urteil, in dem es darum ging, dass ein Baum blockiert wurde und dann der CO2-Ausstoß oder die CO2-Verbesserung, die sich dieser Baum ergibt, dann als etwas angesehen wurde, was so eine Gefahr des Klimawandels irgendwie verhindert. Aber ich halte das eigentlich nicht für den, also ich verhalte das Urteil, ist zwar interessant und ich finde es auch so als Statement für die restliche Rechtsprechung interessant, aber der Weg müsste eigentlich über die Politik führen und so deute ich den zivilen Ungehorsam eigentlich auch, dass er der Gesellschaft den Spiegel vorhält, damit sie sich selbst verändern kann und nicht als direkte Veränderung dieses Zustandes.
Ja, ich denke dann irgendwie auch gleich an Lobbys und welche Wege halt alle schon versucht wurden und das Bundesverfassungsgericht von 2021 und dann irgendwie die Bundesregierung von Scholz, die die Sektorenziele aufweicht. Also da blutet mir ein bisschen das Herz. Ich verstehe aber auch den Punkt der Unmittelbarkeit oder ich weiß gar nicht, wie du es beschrieben hast. Merkel bringst du da auch kurz mit an, also dass man sozusagen nur diese eine Option hat.
Den Begriff der Alternativlosigkeit,
genau.
Ja, ich denke, man darf das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Was will ich damit sagen? So wie ich es verstehe, geht es in der Klimabewegung eigentlich um Klimagerechtigkeit. Und Klimagerechtigkeit beinhaltet für mich auch Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und was meine ich mit dem Kind mit dem Bade ausschütten? Wir sollten nicht Demokratie und Rechtsstaatlichkeit mit dem Ziel des Klimaschutzes ausschütten. Deswegen heißt es, wir müssen irgendwie eine Möglichkeit finden, so ein Demokratieprinzip, auch so wie es gefestigt und gesichert ist und so wie wir es leben, ist es nun einmal repräsentative Demokratie mit Mehrheitsprinzip. Das sollten wir nicht unterschätzen, das, was wir sozusagen haben. Das dürfen wir nicht gegen den Klimaschutz meines Erachtens aufwiegen oder sowas, so wie es zum Beispiel in manchen Aussagen von Roger Hallam, einem der Extinction Rebellion Gründer, so zum Tragen kommt.
Das verstehe ich total. Was ich nur am Rande gelesen habe in deinem Buch, ist quasi, wenn man den Bogen noch größer zieht, ja, auf die Menschenrechte zum Beispiel. Und ich habe mit einem Rechtsprofessor in Mannheim vor längerer Zeit mal geredet und fand es ganz spannend, weil er hat nochmal die Artikel 11 und 12 der EU-Charta mit reingebracht. Also da geht es um Meinungsfreiheit und auch die Versammlungsfreiheit und nennt dabei auch die Brennerblockaden. Das waren irgendwie sehr lange Blockaden auf der Brennerautobahn, glaube ich. Und da würde mich einfach interessieren, wir sind auch kurz vorm Ende des Interviews, so wie du so ein bisschen vielleicht einen Ausblick mitsiehst, ob sozusagen, weil Gerichte brauchen ja auch länger und auch die Gesetzgebung, ob quasi der Bogen noch größer gezogen wird in der Zukunft. Vielleicht auch, wenn man irgendwie sich anschaut, jetzt gab es den ersten Menschen aus Südamerika, der RWE verklagt hat. Und das hat lange gedauert und da geht es jetzt in die Beweisaufnahme, wenn ich mich nicht irre. Genau, ob du irgendwie siehst, ob da eine Änderung kommen wird.
Boah, das ist immer schwer, so in die Glaskugel zu schauen. Ich denke, dass es so ein Zusammenspiel, ein Wechselspiel gibt zwischen einer gesellschaftlichen Bewegung, die zum Beispiel den Klimaschutz so auf den Plan gebracht hat, die auch so Themen wie zum Beispiel Postkolonialismus irgendwie auf den Plan gebracht hat, und den Gerichten, die tendenziell etwas progressiver sind manchmal, auch wenn sie träge sind in gewisser Hinsicht, aber manchmal ein bisschen progressiver sein können und der Politik auch Impulse geben können. Und das sehen wir in den Fällen, in denen jetzt zum Beispiel Flüsse irgendwie Rechte bekommen, in denen Personen aus anderen Ländern hier klagen können. Und da es also ein Bewusstsein gibt zwischen der globalen Verstrickung und im Klimabeschluss auch ja der intertemporalen Verstrickung zwischen den verschiedenen Generationen. Und dann ist halt die Frage, also derzeit sieht es natürlich eher so aus, als hätte dieses progressive Moment einen Backlash erfahren durch zahlreiche autoritäre Bewegungen. Und ist die Frage, muss man jetzt wieder ein bisschen runterfahren, um das zu sichern, was wir irgendwie eigentlich für selbstverständlich gehalten haben? Also zum Beispiel Wahlen und dass sie anerkannt werden, die Ergebnisse. Vor dem Hintergrund finde ich es wirklich schwer. Also ich hoffe natürlich, dass dieser Backlash nur eine Momentaufnahme ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt erstmal durch so eine Phase gehen müssen, in denen wir das, was wir sozusagen an Zielen schon erreicht haben, die erstmal absichern müssen, bevor es weitere progressivere Entwicklungen gibt. Und dass deswegen auch die Gerichte hier sich jetzt vielleicht etwas zurückhaltender verhalten werden mit Ansagen an die Politik, die so wirklich zu sehr in die politische Willensbildung eingreifen.
Nachvollziehbar. Als Abschluss, dein Buch hat sich super verkauft, ist jetzt auch als Taschenbuch rausgekommen. Du warst viel unterwegs damit, so wie ich so mitbekommen habe. Wie geht's damit weiter? Was kommt noch? Schreibst du ein neues Buch? Gehst du noch weiter auf Tour? Was erwartet uns?
Ja, also das Problem ist ja, dass ich an so eine Institution gebunden bin, der Universität, die bestimmten Regeln folgt. Unter anderem auch, dass ich nur eine befristete Stelle habe, bis man eine Professur hat. Das geht uns allen so in der Wissenschaft. Und die verlangt von mir, dass ich jetzt mich auch mal ein bisschen anderen Themen zuwende. Und das möchte ich gerne auch. Insofern versuche ich jetzt ein bisschen mal, mich auch anderen Themen zuzuwenden, die dann auch nichts mehr mit Aktivismus zu tun haben. Allerdings noch ein bisschen mit dem öffentlichen Raum, wenn ich das verwirklichen kann. Und deswegen versuche ich das so ein bisschen runterzufahren. Gleichzeitig merke ich aber, und damit kommen wir eigentlich auch an den Anfang des Interviews zurück, dass es ja auch ein bisschen ein Privileg ist, eingeladen zu werden und Gehör zu bekommen, Sichtbarkeit zu bekommen mit diesem Thema und dass ich da auch irgendwie eine Verantwortung habe, sozusagen das, was auch in Anführungszeichen der deutsche Steuerzahler in mich investiert hat, in meine Ausbildung und mein Projekt, das jetzt auch irgendwie so ein Stück weit zurückzuzahlen und diesem Interesse auch gerecht zu werden.
Großartig. Vielen lieben Dank.
Gerne.